Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken der gute Markus.
Hallo.
Und zu meiner Rechten geht schon noch Christoph.
Moin.
Und wir warten auch auf diesen Film, über den wir heute sprechen wollen, schon sehr, sehr lange. Aber über den reden wir heute halt auch, weil jetzt durften wir ihn endlich alle sehen, nämlich 28 Years Later von Danny Boyle. Und bevor wir über den sprechen, hier natürlich wie immer noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, weil das hier natürlich wieder so ein Film ist, der ja jetzt mit diesem dritten Teil auch einem größeren Franchise angehört, wo ja auch noch weitere Filme kommen sollen, wie wir ja schon wissen, über die wir dann auch noch am Ende vielleicht ein bisschen sprechen wollen, reden wir erstmal ganz kurz über die ersten beiden. Da gab es ja 2002 28 Days Later und 2007 gab es dann 28 Weeks Later. Der dann leider nicht mehr unter der Regie von Danny Boyle, sondern von Juan Carlos Fresnadillo.
Dämsel-Regisseur.
Naja, nee,
das wollte ich nur erwähnen.
Ja, ja.
Hättest du
dir auch sparen können.
Ja.
War das ein Hit, ja?
Das war ein Riesenhit. Der ist in den Top 10 der erfolgreichsten Netflix-Filme ever.
Krass. Ja. Ich fand den ja richtig furchtbar. Da mochte ich den Princess-Film mit Joey King tatsächlich nicht mehr.
Den Print, okay.
Ja, der ist relativ schnell von der Plattform dann da wieder verschwunden. Egal, wie steht ihr zu 28 Days Later, zu 28 Weeks Later? Wer fängt an? Wer möchte?
Ich kann das ganz schnell machen, weil ich habe ja so in den letzten Monaten, als dann der Hype immer größer wurde, gesehen, dass alle meine Freunde, Bekannte und auch Leute, die ich aus irgendeinem Grund mal nicht gefollowt bin, wo ich gar nicht mehr weiß, wer das ist, dass die alle angefangen haben, 28 Days und 28 Weeks Later nachzuholen. Also wirklich, das sind einige der meistgesehenen Filme, glaube ich, der letzten Monate bei allen aus der City Bubble.
Ja, vor allem, weil der 28 Days Later ja auch vor ein paar Monaten überhaupt erst wieder im Streaming verfügbar war. Der war ja ganz lange komplett weg.
Genau,
wegen irgendwelche rechte Geschichten.
Nee, Disney hat den dann wieder freigegeben.
Oder, ja.
Weil sie gesehen haben, sie können dann noch schnell eine Menge Geld mit verdienen. als sie gesehen haben, was für ein Hype es um den Trailer gab. Ja,
ja, aber ich weiß gar nicht, wie das mit den Rechten gerade ist. Ich will jetzt nicht so unterbrechen, aber ich glaube, die haben sie ja irgendwie zurückgekauft. Ich glaube, Disney hat nur noch bei 28 Weeks die Rechte, oder?
Ja, der ist nur noch bei Weeks.
Also es ist alles ein bisschen kompliziert jedenfalls. Genau, und jetzt ist er tatsächlich auch, er war glaube ich zum Streamen dann wieder zu kaufen. Jetzt ist er sogar wirklich im Abo bei Wow. Also die haben es sehr geschickt diesmal gemacht als Vorbereitung. So, jetzt darfst du weitermachen.
Genau, also man kann das jetzt alles gucken. Ich habe es nicht gemacht. Also dementsprechend, ich habe in 28 Days Later vor 23,5 Jahren wahrscheinlich in der Pressevorführung gesehen. Fand den damals ganz, ganz toll. Weil ich bin ja eher ein großer Fan ich habe ja diesen ganzen Umschwung hin zur Digitalfilmografie noch live mitgemacht und war da von Anfang an ein großer Fan dieser Ästhetik und was da alles möglich ist. Und den zweiten Teil erinnere ich mich noch grob, dass ich den besser fand als die meisten, aber das war dann auch nichts Bleibendes.
Ja, ich war damals ziemlich geflasht auf jeden Fall davon. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da hingekommen bin. Das war für mich, glaube ich, so ein klassischer DVD-Film, weil ich für Kino noch zu jung war. Also der kam, also 2002 war ich 13. Mhm. Aber ich glaube, relativ schnell dann auf DVD geschaut, weil da schon ja so ein Hype drum entstanden ist und fand das einfach grandios. Also war von der ganzen Atmosphäre sehr eingenommen. Der ganze Vibe war sowas Eigenes und dann machen die eben auch was Neues da wirklich mit den Zombies, auch wenn es natürlich offiziell keine Zombies sind, aber die Macher sprechen selber von Zombies. Das ist immer ein bisschen Korinthenkackerei.
Ich weiß auch gar nicht, wo das hergekommen ist. Sebastian hat den Gag die Tage mit mir auch schon gemacht im Chat, dass das ja Infizierte seien, so gespielte Besserwisserei. Aber wer hat denn damit angefangen? Weil ich habe am Wochenende mit Danny Boyle und Alex Garland gezoomt. Und die sprechen auch die ganze Zeit von Zombies.
Ja, jetzt im neuen Teil, um schon mal das wegzunehmen, da fällt sogar das Wort Zombie. Also deswegen.
Ja gut, aber es sind.
Ich glaube, sie haben es aber damals umschifft. Ich glaube, Danny Boyle hat sogar umschifft, das Horrorfilm zu nennen. Also so, ich hab's vorhin glaube ich nochmal gelesen.
Aber also per Definition sind es wirklich keine Zombies, weil es gibt halt dieses Rache-Virus, das Rage-Virus, das Wut-Virus, das halt in so einem Labor entwickelt wurde und das halt freikommt. Aber die Leute sind ja nicht tot.
Ja, aber es ist halt die Frage, ob man nicht dann die Definition von Zombie einfach mal weiterfassen sollte.
Nein, das sind Infizierte.
Es sind halt moderne Zombies. Das hat ja wirklich die Zombie-Welle, die neue losgetreten wieder,
zusammen mit
Dawn of the Dead dann ein bisschen später, was ja dann auch sehr in der Art der Zombies daran angelehnt ist, dass sie einfach mal schnell rennen und ganz schön wütend sind. Mhm. Ja, ich fand das jedenfalls großartig, ein richtiger Vibe-Film einfach. Also er überzeugt weniger durch seine Geschichte eigentlich, als vielmehr durch diese ganze Stimmung und die neuen Ideen, die er mit hat. Und ich war in dem Alter, da war mir das... war ich natürlich nicht so drin in der Filmtechnik und dachte irgendwie, wow, das ist jetzt Digitaltechnik, aber man hat es trotzdem gemerkt. Also das wird halt so konsequent durchgezogen, der Look ist so eigen, dass du halt merkst, dass da auch optisch einfach was passiert und was Neues oder Originelles quasi im Entstehen ist oder da vorhanden ist. Und ich muss auch sagen, ich fand die Fortsetzung nicht viel schlechter dann. Die ist zwar, hat einen anderen Fokus, ist irgendwie mehr actionlastiger, natürlich einen stärkeren amerikanischen Einschlag auch allein durch die Story schon. Aber der ist auch nochmal fieser. Der hat echt ein paar fiese Szenen, die auch wirklich richtig hängen geblieben sind. Also ich habe den auch jetzt seit langem mal wieder geschaut vor dem neuen und konnte mich an erstaunlich viel auch noch erinnern in dem Fall. Also ich habe auch von vielen schon gegenteilige Sachen gehört.
Ich weiß nichts mehr.
Ja, aber da waren wirklich Dinge, die haben sich tatsächlich eingebrannt. Irgendwas mit einem Hubschrauber. Das ist so eine ikonische Szene. Aber ganz vorne auch der Einstieg, der einfach richtig intensiv
damals war. Die Intro-Sequenz von Teil 2 ist wirklich unglaublich gut.
Ja, also ich mag den auch bis heute noch sehr. Den ersten ein bisschen näher, aber den zweiten finde ich auch stark.
Also ich feiere den ersten wirklich sehr ab. Den mag ich wahnsinnig gerne, gerade weil er halt den Zombies halt so ein bisschen so eine Frischzellenkur gegeben hat und allein die Tatsache, dass die halt so verflucht schnell sind und hier ja auch innerhalb von kürzester Zeit Leute infizieren und verwandeln und so, das war schon irgendwie wirklich sehr, sehr cool. Und vor allem, der war auch schön konsequent. Ich weiß noch, dass dieses Pärchen da am Anfang, da wird der Typ ja gebissen und hier Naomi Harris, die hackt ihn ja sofort in Stücke, weil sie sagt, ja, sorry, du bist jetzt gebissen.
Ja,
vor allem,
die halten sich in dem Franchise ja auch dran. Genau. Wird er so etabliert bei manchen Zombie-Filmen oder Serien, ja, das geht jetzt halt so schnell und auf einmal dauert es dann doch irgendwie ein paar Stunden länger. Mhm. Hier wird gesagt, das dauert 20 Sekunden und ich glaube, das wird auch nie überschritten.
Das fand ich gut. Den zweiten, da mag ich halt wirklich diese Intro-Sequenz, weil das einfach nochmal so ein bisschen dieses, jeder ist sich im Anblick des Todes selbst der nächste Schema da aufgreift. So, ansonsten war mir der wirklich ein bisschen zu sehr, okay, und jetzt kommen die Amerikaner nach London und machen da die Quarantänezone und dann wird einfach nur noch geballert und geballert und geballert. Oder ja, da hatte man noch ein paar schöne Szenen, aber ich fand ihn bei Weitem nicht so stark wie den ersten Teil.
Aber wer da alles dabei ist, Idris Elba, ist krass, Jeremy Renner, Rose Byrne, heftig.
Ja.
Robert Carlyle sowieso.
Und Imogen Poot.
Ja,
ja. Also auch ein Film, den man wirklich gucken kann. Aber wir reden ja jetzt über den dritten Teil. Bevor wir das aber tun, muss ich mich hier selbst an dieser Stelle einmal kurz unterbrechen für eine weitere wichtige Mitteilung. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis, den sich gerade Film- und Serienfans nicht entgehen lassen sollten. Der VPN-Anbieter NordVPN hat derzeit nämlich wieder ein attraktives Angebot im Petto, bei dem ihr euch einen großen Rabatt und 4 Bonusmonate sichern könnt. Damit wird das sichere Surfen im Netz besonders günstig. Stellt NordVPN doch eine verschlüsselte Verbindung zum Internet her, dank der ihr eure digitale Privatsphäre schützen könnt. Sogar bei der Nutzung von Hotspots und öffentlichen WLAN-Netzwerken macht NordVPN euren Datenverkehr für Dritte unkenntlich. Außerdem können lästige Pop-ups und Werbeeinblendungen sowie Viren und andere Schadsoftwares blockiert werden. Und das Beste, wenn ihr auf Reisen seid, könnt ihr den Dienst im Ausland nutzen, um euch ganz einfach mit einem Server aus eurem Heimatland zu verbinden. Dadurch könnt ihr etwa bei den Streaming-Diensten eures Vertrauens weiterhin auf die von zu Hause gewohnten Inhalte zugreifen. Auf diese Weise lässt sich eure Film-Watchlist auch unterwegs problemlos abarbeiten oder eure Lieblingsserie weiterbingen. Und das Ganze mit nur einem Klick. Den Link zum Deal findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt sind wir angekommen bei 28 Years Later, den man ja tatsächlich auch eigentlich ganz gut gucken kann, ohne dass man 1 und 2 gesehen haben muss. Also man wird ja auch wirklich nochmal sehr gut in die Story eingeführt. Gibt so eine sehr schöne Teletubby-Sequenz am Anfang, die dann nochmal deutlich macht, was hier alles irgendwie so passiert ist. Und dann springen wir halt von dem Tag 0 oder von Stunde 0 in das Jahr 28 nach diesen Ereignissen. Wir sind auf einer kleinen, ich weiß nicht, ist das eine schottische Insel?
So, das soll dann auch noch in Schottland sein, glaube ich.
Irgendwo in Schottland, so eine ganz kleine Insel, die nur einen kleinen Zugang hat zum Festland, der auch regelmäßig dann überflutet wird, weswegen die Menschen, die dort leben, relativ sicher sind. Und hier lernen wir dann Jamie kennen, Aaron Taylor Johnson, der gemeinsam mit seiner Frau Ayla, gespielt von Jodie Comer, hier lebt, zusammen mit dem Sohn Spike, gespielt von Alfie Williams. Und weil das offensichtlich hier so Tradition ist, im Alter von 13, 14 raus aufs Festland zu gehen, um halt seinen ersten Infizierten zu töten, will Jamie das jetzt mit seinem Sohn auch machen. Der ist zwar noch ein bisschen jünger als normale Jungs, die da irgendwie rausgehen.
Ja, aber aus irgendeinem Grund kann es der Vater nicht aushalten. Ja,
genau, nee, er will halt unbedingt die große fette Party haben, ja. die Welcome-Back-Party, und deswegen gehen Vater und Sohn jetzt dann halt aufs Festland. Und ja, wie sollte es anders sein? Stoßen natürlich auf Infizierte, auf Zombies, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Ich glaube, wir werden jetzt hier einfach bei Zombies bleiben.
Ich denke auch.
Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und das ist so ein bisschen der Auslöser der Story.
Ja, obwohl das ja auch eigentlich in den Grundfesten schon ein bisschen, das kann man erstmal sagen, dem zweiten Teil widerspricht. Also man muss schon sagen, für alle Fans des zweiten Teils, der wischt den quasi ein bisschen weg. Also er ignoriert ihn nicht. Aber am Ende vom zweiten Teil wird ja auch angedeutet, dass sich das über die ganze Welt ausbreitet. Das wird hier mit einer Texttafel am Anfang sofort weggewischt. Das wurde irgendwie zurückgedrängt wieder und ist jetzt nur noch in Großbritannien.
Ja gut, ich meine, man könnte sich ja so ein bisschen dahinter verstecken, dass wir am Ende vom zweiten Teil ja nur diese Zombies in Paris sehen. Mhm. Und vielleicht war die Gendarmerie in Paris so krass
offenbar,
dass die schnell wieder gekillt haben, weil, ja, das offenbar. Ist halt so. Aber
und dann kam noch dazu, dass das halt noch etabliert wurde, dass die halt alle nach 5 Wochen oder so verhungert sind,
ja,
Infizierten
genau,
ja. Im zweiten Teil, das spielt ja auch, ja. Also die sind 28 Jahre später auch immer noch da.
Die essen ja jetzt auch Würmer.
Genau, die haben sich einfach angepasst, genau, so, das kann man sagen.
Wollen, ja. Wenn sie was essen wollen, dann finden sie auch was, müssen jetzt nicht mehr Menschen
und
sein.
Und es gibt immerhin so ein paar Schnittbilder aus dem zweiten, also er wird nicht komplett übergangen, sag ich mal, aber es wird so ein bisschen gesagt, so innerlich mögen
halt
wir
auch,
den nicht so.
Genau, also es fällt halt auch diese Schnittbilder, es gibt so eine Montage, wo man ganz kurz so ein paar von den Sniper-Shots aus dem zweiten Teil sieht, aber wenn man das nicht weiß, dann sind es einfach nur random Bilder, die zeigen, okay, da war mal auch irgendwie ein großer Ansturm.
Ich glaube ja das Szenario sowieso nicht. Dadurch, dass die sich halt so schnell verwandeln, ist es ehrlicherweise kein großes Problem, diese Infektion wieder auszurotten mit modernen Waffen. Also das jetzt, es wird jetzt ja so gesagt, wer ein einziges Mal jetzt einen Fuß auf das britische Eiland setzt, der darf dann nie wieder raus, dann lässt die Seeblockade den nicht mehr runter. Aber da jetzt zum Beispiel bei denen auf der Insel, dass sie die vom Wasser her weg irgendwie rausholen und so, das wäre überhaupt kein Problem. Ne?
Da muss man
ein bisschen drüber gucken. Genauso
schon,
später kommen dann, also der Vater und der Sohn gehen jetzt mit Pfeil und Bogen los und so und wollen dann die Zombies erlegen. Und das ist ja irgendwie so ein fairer Kampf, so ein bisschen wie auf die Jagd gehen halt. Aber später kommen dann auch Figuren mit Sturmgewehren. Wo ich das nicht verstehe, weil da kommen irgendwie so 10 Zombies oder so. Und anstatt einfach stehen zu bleiben und die ganz, ganz, ganz gemütlich wegzumähen, die Zombies hätten nicht den Hauch einer Chance, die würden nicht mal nah rankommen, laufen die immer weg und drehen sich dann nur so einmal um mal irgendwie 3 Schüsse abzugeben und werden dann mehr oder weniger alle gekriegt. Das ist halt einfach Quatsch. Diese Zombies hätten gegen moderne Waffen überhaupt keinen, würden die keine Stich
sehen. Das ist ja sowieso so ein bisschen, wo ich halt auch da saß und mir gedacht, okay, also ihr wollt mir jetzt halt wirklich erzählen, 28 Jahre lang ist kein Schwein, kein Mensch, kein Wissenschaftler, kein sonst wer irgendwie auf die Idee gekommen, so ein Gegenmittel zu entwickeln oder sonst. Man lässt halt alle Überlebenden auf den britischen Inseln einfach verkommen und alle anderen leben aber ihr normales Leben weiter. Das ist so, wo ich im Film halt kurz saß, so für 2 Minuten, und ich dachte, boah, was ist das für ein Scheiß? So. Aber
man muss man drüber. Ich meine, alleine wie wertvoll Großbritannien als Fläche wäre.
Ja.
Also da einfach mit einer großen Armee einfach alle mit Maschinengewehren einfach einmal drüber latschen und einfach alle einfach einmal abballern, dass wir überhaupt.
Es ist schon ganz schön mies, aber man muss es erstmal schlucken. Ich habe es dann einfach so als eine Art, haben wir vorhin schon gesagt, als eine Art Brexit-Kommentar gesehen. Und das funktioniert dann ganz gut.
Die haben die auch gesagt. Also Alex Garland,
haben sie auch gesagt?
Alex Garland und Danny Boyle haben gesagt, sie machen den Film, aber sie wollen Teletubbies und Brexit. Wobei der Brexit gar nicht unbedingt das ist, dass jetzt der Brexit allein ist. Ich glaube, da geht es vor allen Dingen um diese Dorfgemeinschaft. Und das finde ich auch noch mit so das Spannendste am Film thematisch, weil diese Dorfgemeinschaft, da hat dann so, die leben da alle zusammen und teilen alles und so die ganzen Ressourcen, die sie haben, stehen auch einfach frei rum. Da stehen zwar immer Schilder dran, dass man, dass es nur wenig gibt und man sich zurückhalten soll. Auch an der Dorfdusche, die irgendwie genau auf dem Dorfplatz ist, wo alle zugucken können. Wahrscheinlich, damit niemand Wasser verschwendet, ist es im Offenen, damit niemand heimlich lange duscht.
Aber es ist so auf Vertrauensbasis.
Das ist so auf Vertrauensbasis und das ist ja quasi so ein bisschen so dieses, wo manche konservative Strömungen tatsächlich gerne wieder hinwollen würden. Aber man merkt dann auch sozusagen, wie es darunter brodelt. Also diese Wiederkommensfeier, wo dann das Töten da abgefeiert wird, wie sonst was, die hat auch schon was stark Verstörendes.
Ja.
Also da kann man Spike schon verstehen, warum er da nicht so richtig Bock drauf hat.
Ja, ja, die wird ja fast so parallel oder so bedrohlich inszeniert wie vorher der Angriff von den Infizierten. Das ist schon, das ist dann schon ganz schön beklemmt, wie das eskaliert.
Ja, aber ich mochte dieses ganze Szenario auf dieser Insel auch. So,
ja, das total ist, die ganze Stimmung
ist,
da.
Das ist, ich meine, klar, ne, es ist so auch ein bisschen so dieses typische Ding, was man jetzt, sei es nun bei The Last of Us, bei The Walking Dead oder nimm jeden anderen Zombie-Film, Zombie-Serie, wo du halt irgendwo dir was suchst, was du gut hermetisch abriegeln kannst. Aber ich mochte diese Idee, dass du diesen Dammweg hast, der halt auch relativ häufig dann einfach durch die Flut verschwindet. Und dann haben sie da ihre Tore und die Tore sind auch gut geschützt und haben sie Harpunen und sowas alles. Und innen drin läuft ja erstmal alles relativ normal ab. Und da mag ich bei solchen Filmen eigentlich auch immer gerne, wenn dann so die Perspektive von Kindern eingenommen wird. Die halt, weil bei Spike können wir ja auf jeden Fall davon ausgehen, weil er ist jetzt 12, das Ganze ist schon jetzt im Jahr 28 seit dem Ausbruch. Der kennt ja nichts anderes. Und der hat ja noch nie was davon gehört, dass tatsächlich irgendwie vielleicht da draußen wirklich sowas wie Internet ist oder was ein iPhone ist oder sonst irgendwie was. Und das finde ich immer sehr, sehr cool eigentlich.
Ja, ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, ne? Also so ein Kind kann manchmal auch nach hinten losgehen als Hauptfigur. Im zweiten Teil ist das auch so ein Knackpunkt, wo ich denke, zumal die ja das ganze Tragödie da erst lostreten im Grunde. Die nerven auch eher, als dass sie den Film bereichern. Aber hier, ja, also das ist gute Entscheidung, funktioniert auch super. Was auch hier, wie heißt er, Alfie Williams, glaube ich, vorher nicht wirklich viel gemacht hat, zu verdanken ist, der macht das echt.
Der großartig. Macht das schon sehr gut, aber es ist auch schon so ein Kinofilmkind.
Ja,
also
na
das
klar.
Merkt man voll, also nee, der Schauspieler auch, der merkt man leicht, der ist so einer, der so dahin trainiert wirkt. Der macht das richtig gut, aber es ist nicht so mega natürlich.
Ja, ach, naja, ich fand's schon okay, weil es wird ja auch so ein bisschen suggeriert, okay, er wird ja auch von seinem Vater so dahin gepusht, jetzt halt so der krasse Jägersmann zu sein. Und ich fand allein irgendwie charmant so diese erste Szene, wo er quasi sein ganzes Equipment zusammenpackt und die Taschenlampe und sein Messer und dann packt er aber noch den labbrigen Bacon für Mutti ein, damit die auch ein bisschen was zu essen hat. Also
aber seine Spielfigur lässt er da, weil halt Unschuld und so.
Ja, aber ich fand ihn wirklich gut und ich finde, er hat für mich viel gerettet. Vor allen Dingen, weil das war so der eine Punkt, der mich ja wirklich dann auch überrascht hat, weil durch die Trailer hatte ich schon so das Gefühl, okay, das ist fast so eine Art The Road-Abklatsch, wo wir ja Viggo Mortensen als den Vater hatten, der jetzt halt gemeinsam mit seinem Sohn da durch die Postapokalypse reisen muss. Und hier, wenn man sich die Trailer anschaut, hast du auch so das Gefühl, oh, es ist jetzt der ganze Film Aaron Taylor-Johnson und Alfie Williams, die durch die Walachei hier laufen und irgendwie dann noch komische Leute an ihren Knochentempeln finden und was weiß ich nicht alles.
Obwohl man sagen muss, dass schon auch gesagt wurde, dass der Junge, also klar, das suggeriert der Trailer auf jeden Fall, finde ich auch, sagen muss aber, dass der Junge halt im Zentrum steht, das wurde halt irgendwie gesagt und ich habe gerade nochmal eine alte News von uns oder von mir geguckt bei Filmstarts von Ende 2024, wo quasi Ralph Fiennes die ganze Handlung erzählt hat, die hier jetzt erst so nach Drittel oder nach der Hälfte des Films so richtig klar wird.
Na gut, was soll er auch sagen, weil er ist ja...
Ja, ja, und das hat er aber alles schon ganz offen erzählt, also das ist jetzt auch...
Ach so, naja, okay, gut. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich war trotzdem, weil ich hatte jetzt vorher auch nicht groß viel drüber gelesen oder so, hatte halt nur die beiden Trailer, an die ich mich halten konnte.
Die auch super
deswegen waren, dachte ich halt wirklich mehr so ist diese Vater-Sohn-Geschichte, aber es ist ja Vater-Sohn, dann aber auch noch Sohn-Mutter und da ist ja eigentlich mehr so wirklich so diese Coming-of-Age-Story von dem Jungen, ja, der jetzt irgendwie damit klarkommen muss, die Wohlfühlzone seiner Heimat zu verlassen, um für seine Familie irgendwie auch zu sorgen. Und das fand ich cool.
Alex Garland hat ja, glaube ich, auch da gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber Christoph vielleicht, dass er als Hauptinspirationsquelle war halt Cass von Ken Loach irgendwie. Und das ist ja so.
Natürlich kenne ich den.
Und das, ne, sag ich ja. Und das ist ja auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Und das war
das
wohl,
ist aber auch so der niederschmetterndste britische Film, der jemals gedreht wurde.
Ja, kein Wunder, dass sich jetzt Alex Garland vornimmt, ja. Nee, aber fand ich auch gut. War ein schöner Ansatz, zumal du auch wirklich einfach so eine, sowohl so einen starken Schauspieler als auch eine starke Figur, fand ich, heißt im Zentrum, dass das gut funktioniert.
Es lockert das auch so ein bisschen auf, weil dieses postapokalyptische Zombie-Apokalypse, man hat Road-Movie, man muss irgendwie für sich vier so halb kreative Begegnungen für unterdurch ausdenken und dann ist der Film fertig. Das geht mir auch so, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt so oft gesehen. Ne?
Naja.
Also dementsprechend finde ich es schon ganz gut, dass da doch mal erstmal Vater, dann Mutter, dann alleine, dass das lockert das alles ein bisschen auf.
Ja, das muss man auch generell sagen, ne? Es ist ja auch ein schwieriges Unterfangen einfach. Ich meine, die haben ja lange versucht, noch eine Fortsetzung zu machen. Die sollte ja auch ursprünglich, glaube ich, mal 28 Months Later heißen,
ja, genau,
als das konsequente Vorführung. Aber da hat es halt so lange gedauert, dass es dann irgendwann 28 Years geworden sind. Und ja, so frisch das damals war bei 28 Days Later, ist es natürlich auch wegen 28 Days Later jetzt ganz schön verbraucht, dieses Zombie-Subgenre. Ja, und dann,
das ist ja eigentlich so viel, ne? The Walking Dead, ja. Z-Nation, World War Z, also
sowohl in Filmen als auch Serien.
Du hast ja überall eigentlich schon dieses Szenario gehabt und wie Christoph ja auch meinte, ja, theoretisch hast du halt so ein Road-Movie, zwischendurch brauchst du ein paar Zombies und ein paar dramatische Momente und es ist dann halt irgendwie fertig. Und
ja, aber deswegen musst du eben auch wirklich was abliefern, um da irgendwie noch Impulse zu setzen und ich finde, das schafft er auf jeden Fall mit so kleinen Einfällen, ja,
deswegen
oder Details.
Deswegen finde ich schön, dass sie halt wieder auf die Menschen zurückgehen. So, das war ja im ersten Teil schon das, dass du ja viel mehr auch wieder so dieses Thema hattest, oh, das wahre Monster ist eigentlich der Mensch und nicht der Infizierte, gerade wenn ja dann im ersten Teil noch hier Christopher Eccleston als dieser komische Colonel, General, was auch immer er da ist, ankommt und zeigt, was für Arschgeigen die sind. Mhm. Und ich finde, das hat mir halt so ein bisschen im zweiten Teil gefehlt, weil der zweite Teil eigentlich sich mehr auf, okay, wir wollen möglichst spektakuläre Actionsequenzen, damit halt geballert, damit Zeug in die Luft gejagt und sowas alles. Und der hier, finde ich, bricht es jetzt wieder sehr schön zurück auf die einzelnen Figuren, was halt dann am Ende des Tages immer wesentlich interessanter ist, als jetzt nochmal wieder den tausendsten Zombie-Splatter-Quatsch zu machen.
Vor allem dann in der zweiten Hälfte. Also die erste Hälfte mit dem Vater will irgendwie, dass sein Sohn auch ein toller Krieger wird. Habe ich gestern in Elio erst das letzte Mal gesehen. Also dementsprechend, das gibt's ja so alle zwei Wochen.
Ja.
Da ist jetzt der Vater, ist natürlich jetzt mit Aaron Taylor Johnson da so ein bisschen gegen den Strich besetzt. Also ich meine, der ist schon durchtrainiert, aber der ist jetzt nicht eigentlich so der Kämpfertyp, ne? Aber ansonsten ist das relativ bekannt. Aber die zweite Hälfte mit der Mutter fand ich super. Und dann, wenn halt Dr. Kelson von Ralph Fiennes dann ins Spiel kommt, den man zwischendurch immer nur wieder in Rückblenden gesehen hat, wie er da hunderte von Körpern verbrennt und dem da sonst was nachgesagt wird, dann fand ich es nochmal, also das, den Teil finde ich dann richtig gut.
Ja, ich finde halt auch Ralph Fiennes ist so ein Scene-Stealer. Also wenn der kommt und vor allem das, was ich spannend fand, weil diese Figur lernst du, wie Christoph ja schon meinte, erstmal nur so durch Rückblenden kennen, ohne dass man ihn aber wirklich auch so richtig sieht. Das ist immer nur so von Weitem, dass man da sehen kann, welche Bergen an Leichen er da irgendwie in seinem komischen Ding verbrennt und dich auch fragst, warum, wieso, weshalb. Und du gehst ja selbst so mit diesem Gefühl ran, okay, ja, der ist crazy. So, der hat die Postapokalypse nicht gut überstanden und ich finde, wenn er dann auftaucht, ist er eigentlich, ja, hat so ein bisschen so dieses Spleenige, aber er ist ja trotzdem irgendwie noch so ein super normaler Mensch einfach irgendwie geblieben, den ich auch super sympathisch fand.
Vielleicht
so.
Der Vernünftigste.
Ja.
Das hat übrigens, das hat auch Referenz verraten, dass es das Video genauso gezeichnet ist, aber ja.
Naja, es ist halt schwierig, Menschen für vernünftig zu halten, die den ganzen Tag in Jod rumlaufen, sodass es aussieht, als sei ihr ganzer Körper blutverschmiert.
Ja, vernünftig für eine 28 Jahre alte.
Er hat gesagt, dass der Virus dieses Jod nicht mag,
ja,
dann würde ich mich auch in Jod einschmieren.
Baden
also
da drin,
von
ja.
daher finde ich das schon okay, aber ich mochte ihn in dieser Rolle wirklich sehr, sehr gerne und die haben ja dann auch eine gute Chemie, alle ja. zusammen.
Aber ich fand das auch, also wir wollen das jetzt mal nicht spoilern, was der Knochentempel ist, den man ja aus dem Trailer kennt. Also dieses riesige Gebäude, was nur aus Schädeln besteht und dann drumherum sind die ganz anderen Knochen zu so riesigen Monumenten zusammengebunden. Aber ich fand das ziemlich berührend, dann die Geschichte dahinter zu erfahren. Ja. Auch was dann noch damit gemacht wird und so.
Das hat mich fast am meisten überrascht. Also, dass das dann auch teilweise so emotional wurde. Also, es hat mich auch richtig gecatcht, weil auch einfach die Geschichte und die Beziehung vorher so gut erzählt waren in meinen Augen. Das war eine echt gute Familiengeschichte. Und was da erzählt wurde, da hatte ich dann doch sogar ein Tränchen im Auge. Das fand ich dann wirklich gut. Aber ich muss auch sagen, jeden Abschnitt für sich fand ich eigentlich stark. Also, selbst die vielleicht schon ein bisschen verbrauchtere Aaron Taylor-Johnson-Geschichte am Anfang, weil ich auch da die Dynamik spannend fand und gar nicht manchmal so Wege gegangen wurden, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Also, dass er ja doch, naja, er ist ja auch nicht so ganz knusper und so. und auch das, was es da so für Einfälle gab, sowohl inhaltlich als auch inszenatorisch. So haben halt auch einen inszenatorischen Kniff, den sie, was heißt Kniff, aber den sie auch ein bisschen totreiten, aber der mir auch sehr gefallen hat. Das mit dem, also Stichwort, Kamera schwenkt bei irgendwelchen Kills, ohne jetzt da auch zu sehr ins Detail zu gehen.
Das nennt man Poor Man's Bullet Time.
Poor Man's Bullet Time. Ja, ich fand's eine schöne Bullet Time. Ich fand das richtig cool. Ich fand ein bisschen schade, dass das dann nach hinten.
Ich war froh, dass sie es dann am Ende irgendwann so in der zweiten Hälfte sich sagen, ja, okay, gut, wir haben das jetzt in der ersten Hälfte gefühlt.
Nee, aber
20 Mal gemacht. Aber
nee, das muss immer sein, das muss immer sein.
Aber sowas, ja doch, das war dann schön konsequent. Und sowas ist halt das, was mich dann. Na, so eine Kleinigkeit, die mich dann doch irgendwie aufhorchen lassen aber und dann denken, aber auch sonst ist er halt stark inszeniert. Was ist da für
aber
starke,
Lasse, ich will kurz auf Kleinigkeiten rumreiten, weil vielleicht könnt ihr mir das erklären dann, weil es gibt, also wie gesagt, ich mochte diese Poor Man's Bullet Time, die hat mir gar nichts gegeben und ich weiß, viele nach der Pressevorführung fanden das auch irgendwie toll, wo ich schon wieder dachte, verdammt, was falsch mit mir, dass ich das jetzt irgendwie nicht so dolle finde. Aber es gibt ja relativ am Anfang gibt's eine Montage zu der Ansagestimme, die man ja auch schon im Trailer gehört hat, wo Markus mich vorhin noch drauf aufmerksam gemacht hat, dass sie das ja erst.
Das kann Christoph dir erzählen.
Das haben sie mir verraten. Ich habe das auch online noch nirgendwo gelesen. Also das war wirklich. Danny Boyle ist da sowieso wahnsinnig offen im Interview. Das Ding, also wer den Trailer gesehen hat, der weiß genau, was wir meinen. Dieses Marschgedicht, das wirklich auch so geschrieben ist, dass man das genau, wenn man militärisch marschiert, genau im Rhythmus der Schritte soll man die Worte sagen.
Übrigens von Rudyard Kipling, also dem Dschungelbuchautor, ist das Gedicht.
Ja. Genau, und vorgetragen von einem Stummfilmstar. Mhm. Kann man sich auf YouTube übrigens auch in voller Länge angucken. Und das hat tatsächlich Sony da reingeschnitten. Also Sony hat komplett ohne Danny Boyles Wissen den Trailer, oder also war schon so abgesprochen, dass die sich um den Trailer kümmern, weil das halt Marketing ist. Und die haben das halt da reingeschnitten. Mhm. Und dann fand er das halt so geil und Alex Garland auch, dass sie es danach erst in den Film gepackt haben. Also das war gar nicht im Film, das war nur im Trailer und dann haben sie es auch in den Film gepackt.
Dann erklärt es vielleicht auch so ein bisschen, warum ich die Szene, die dieses Marschgedicht dann untermalt, für irgendwie, ich weiß nicht, was mir das geben sollte. Wir haben dann halt eine Montage aus alten Schwarz-Weiß-Bildern, wo irgendwelche Soldaten Reih und Glied marschieren und hier nochmal, und dann hast du auch noch aus irgendwelchen alten Historienfilmen irgendwelche Bogenschützen, die da mit Pfeil und Bogen auf ein zustürmendes Heer schießen. Und es wird immer so ein bisschen gegengeschnitten zu den Sachen auch aus diesem Dorf. Und es geht irgendwie relativ lang und ich saß im Kino und dachte mir so, was hat das jetzt mit diesem Film zu tun? Also, vor allen Dingen, wenn du mir jetzt sagst, dass sie diesen Trailer gesehen haben, ist gehört, dieses.
Nee, also die Szene gab's genauso, auch mit den Rückverweisen und den, die hatten nur irgendwie Temp-Music drüber und haben immer noch nach dem Stück gesucht, das ist jetzt genau.
Aber, aber dann verstehe trotzdem diese Sequenz nicht.
Naja, der Film ist ja insgesamt relativ experimentell. Also, das ist, ich glaube, die hatten da einfach Bock drauf. Die haben da einfach alles, was sie quasi zu diesen Szenen inspiriert hatten, was sie vielleicht so als Moodboard irgendwo hängen haben die einfach komplett mit in den Film reingeschnitten.
Ich denke, Moodboard ist ein gutes Stichwort.
Einfach so, also es sind ja, also ich weiß gar nicht, ob das Dokumentarfilme oder Spielfilme sind, ich glaube beides.
Ich glaube beides,
einfach alles zusammen.
Und 28 Weeks Later.
Genau.
Zu so einer, was weiß ich, 20. Jahrhundert Kriegsmetapher. Vielleicht auch alles, was dann zum Brexit geführt hat, weiß man nicht. Das haben die da gemacht. Und ich meine, das ist ja sozusagen, dass wir jetzt so lange brauchen, um über die Inszenierung zu reden. Das Einzige, was mich an diesem Film wirklich interessiert, ist halt, dass er natürlich war, 28 Days Later war damals der erste digital gedrehte Film, der breit ins Kino gekommen ist. und dafür dann auch on top noch ziemlich experimentell in dem, was er gemacht hat. Und das wollte er jetzt halt 20 Jahre später nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Deswegen hat er ja den Film jetzt mal größten Teil, also er hat ja alles mit allem gedreht, mit dem man drehen kann, zum größten Teil mit iPhones. Mhm. Dann aber sozusagen, jetzt hat er wieder, teilweise sieht das halt richtig, richtig Hochglanz aus, also wie moderne Blockbuster. Und da gibt es andere Szenen, die sehen aus, als ob die zu Hause mit Handkamera gedreht wurden und das alles durcheinander gemischt. Dazu dann noch in einem mega, mega breiten Widescreen-Format, das irgendwie noch weiter ist als Scope. Also das ist, der macht das schon ganz viel, hat er mir im Interview auch erzählt. Also ich habe ihn dann gefragt, wie schwer es denn war, heute da noch Einstellungen zu finden, die nicht eh jeder schon kennt und so. Da hat er vor allen Dingen ganz begeistert von YouTube erzählt und dass er da irgendwelche Snowboarder sich angucken würde, die einfach an so einem Seil dann ein iPhone befestigen, dass das hinter denen herfliegt und wenn sie Saltos machen, dass das dann um die rumfliegt und so. Und ich glaube, an solchen Sachen hat er einfach Spaß. Und das hat er ja gemacht. Und das macht er ja wirklich auch nicht nur in den Kill-Szenen. Also dieses Poor Man's Bullet Time ist halt der Effekt aus Matrix, aber nicht mit 2000 Kameras, sondern einfach, indem du irgendwie 15 iPhones aufbaust. Das ist auch ein ganz bekannter Effekt, den viele YouTuber benutzen, weil der relativ spektakulär aussieht, aber nicht teuer ist, wenn man ein paar, gut, wenn man 15 iPhones vergleichsweise billig ist. Und das macht er hier den ganzen Film. Also ich meine, alleine schon im Gespräch am Anfang mit seiner ja offenbar schwer kranken Mutter sind auf einmal die wildesten Überblendungen und Kamera-Angles drin. Also so gar nicht in so einer Action-Szene, sondern einfach in so einem ganz ruhigen Moment, wo man denkt, was geht denn jetzt ab? Und ich habe das total abgefeiert, dass er das so dermaßen extrem durchgezogen hat. Das hat er natürlich Glück oder haben beide Glück, dass die das mehr oder weniger, glaube ich, auch so studiounabhängig finanziert haben und das auch nicht so teuer war und irgendwie klar war, dass das ein Erfolg wird, dass die dann so eine Freiheit hatten. Also das einfach.
Ich finde das auch super, dass er das so konsequent durchgezogen hat und dadurch auch so viel Abwechslungsreichtum besteht. Ich meine, diese Montage, die wir angesprochen haben, das ist ja im Grunde ein Musikvideo, wenn man so will. Ne? Also es funktioniert halt, du hattest das Moodboard schon erwähnt, einfach wie so ein Stimmungsbild. Die marschieren da jetzt halt los quasi in einen neuen Lebensabschnitt und dann hast du halt die Sachen, die das, die Stimmung irgendwie unterstreichen, inklusive dieses Gedichts. Und dass dann aber auch immer wieder so ein paar verschiedene Einfälle sind, die wo sie sich so ein bisschen ausgetobt haben.
Ja, so kameratechnisch und schnitttechnisch ist es schon enorm. Also gerade beim Schnitt haben sie sich ja auch viel einfach auch an dem orientiert, was sie ja schon vorgelegt haben vor 23 Jahren. Mit dem ersten Teil, so gerade so diese sehr, sehr schnellen, hektischen Schnitte, wenn dann auch die Zombies da irgendwie ankommen oder so, das ist schon echt cool. Ich war manchmal war mir, und das ist jetzt wieder so meckern auf hohem Niveau, aber manchmal waren mir die Bilder fast schon zu glatt, zu farbgesättigt und voll so das Gefühl hatte, okay, da ist der Filter noch irgendwie drauf gewesen beim Handy oder so. Aber insgesamt natürlich einfach, auch was man ja schon durch die Trailer gesehen hat, also die Bilder, die dann da sind, sind schon unglaublich. Also allein, wenn man diesen Knochentempel da nimmt, der sieht schon sehr beeindruckend aus. Und da hast du auch das Gefühl, ja okay, das ist jetzt nicht alles einfach nur am Computer entstanden, sondern da haben die wohl hoffentlich auch viel irgendwie praktisch gearbeitet.
Ja, und so. Aber auch die ganzen Landschaftsaufnahmen finde ich einfach auch herrlich. Also generell ja auch mal gern genutzt, um irgendwie so einen Kontrast zu dem ganzen abgefuckten Shit, dem Untergang der Welt, das irgendwie zu bebildern. Aber das ist auch richtig schön. Die Insel schon, also das sieht halt super geil aus. Keine Ahnung, wo sie das gedreht haben. Aber ja, auch sonst. Und dieser Sternenhimmel da an der einen Szene, die auch ziemlich...
die nächtliche Szene auf dem Damm ist der Oberhammer.
Ja, die ist sehr trippy. Die war echt...
Das sah der Hammer aus. Und ja, und du sahst alles, was dann so um diesen Knochentempel rum passiert. Das ist schon, also visuell... echt stark.
Ich finde, das hält einen auch auf Trab. Also wenn man teilweise diese Hochglanzbilder hat und dann geht, also dass ein Mainstream-Film dieser Größenordnung zwischendurch so die Körnigkeit ändert und dann auf einmal aussieht, als ob meine Oma die Szene gedreht hat und dann in der nächsten Szene wieder so, als ob das irgendwie so ein Werbefilmer wäre und dann in der nächsten dann irgendwie so, als ob das jetzt John Wick wäre und sowas, alles durcheinander. Das kann man auch irgendwie dann beliebig finden und ich kann mir schon vorstellen, dass ich ein gewisser Teil des Mainstream-Publikums fragen wird, was der Scheiß eigentlich soll. aber ich feiere das ja generell total ab.
Ja, und ich finde, das funktioniert trotzdem auch als Einheit irgendwie. Also mich hat das jetzt auch nicht gestört, sondern eher im Gegenteil, wie bei dir, dass er eher so bei der Stange hält, genau das.
Das ist für mich halt so ein Film, ich meine, ich saß ja direkt neben Markus in der PV jetzt und das ist für mich so ein Film, da hasse ich dann so ein bisschen meinen Job. Weil ich auf der einen Seite halt zu viel durch die Trailer irgendwie schon weiß, was da auf mich zukommt. Auf der anderen Seite wirst du ja dann trotzdem irgendwie kalt erwischt, weil es dann doch nochmal irgendwie was anderes ist, als das, was man ohnehin irgendwie schon erwartet hat. Und das wäre gerne eigentlich auch so ein Film, bei dem hätte ich nochmal eine Nacht oder zwei drüber geschlafen, um dann wirklich so alles für mich zu sammeln, weil ich finde, da passiert so viel und gerade weil da halt auch irgendwie so wild geschnitten und gefilmt ist, so, also ich will den auf jeden Fall irgendwie mir noch ein zweites Mal angucken, einfach um jetzt, wo ich weiß, was auf mich zukommt, das nochmal so in Ruhe für mich dann besser verarbeiten zu können. Ich werde ja auch langsam alt, ich brauche das halt einfach dann ein bisschen. Deswegen, also ich war so ein bisschen perplex einfach, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, so, boah krass, was habe ich jetzt gesehen? Und na, aber das passt ja gut zu dem, was Christoph halt meint, so, ne? Dass dieses ja doch sehr experimentelle, was da denn einfach mit reingeht in diesen Film, ja nicht unbedingt das Normale ist, wenn du sagst, ja, ich gehe mir jetzt den neuen Zombie-Film von Danny Boyle angucken, wo du, ja, keine Ahnung.
Zumal es auch generell ja so ein Sog ist, finde ich. Also du hast einmal die Kamera, die sowieso auch sonst einfach total dynamisch ist. Also das hat mich auch teilweise an The Raid erinnert, dass es halt mit Bewegung auch andauernd irgendwie mitgeht, was sich irgendwie dann schon die ganze Zeit reinzieht. Aber es ist halt auch Audio, auf der Audioebene halt total stark. Also vom erstmal der Score irgendwie von Young Fathers, das sind wohl auch so eine schottische Hip-Hop-Group. Die haben jetzt die ersten beiden Teile nicht gemacht. Also die machen sonst eher ihr eigenes Ding. Ich glaube, zwei Lieder von denen waren mal bei irgendwelchen FIFA-Spielen drauf. Aber das ist auch ziemlich stark. Aber auch sonst, also Danny Boyle versteht es wirklich, da irgendwie so eine Soundkulisse immer zu schaffen, dass man dass das einen so richtig reinzieht, zusätzlich zu den Bildern. Also das ist richtig, ja. Also nicht nur auf Bildebene, wie gesagt. Hübsch.
Und zu dem Gedicht. Wenn die jetzt bald, der zweite Teil kommt ja schon in 6 Monaten. Der erste Teil hat irgendwie dieses Gedicht gehabt. Er hat irgendwie... Von der Film war in Horrorkreisen, haben sich die Leute natürlich schon gefreut, gerade weil Boyle und Garland wiedergekommen sind. Aber zu auf einmal guckt das die ganze Welt. Ja. Also ja, diejenigen, die jetzt den Trailer für Teil 2 schneiden müssen, jetzt gerade, die sind nicht zu beneiden. Die müssen das nochmal machen. Ich meine, der erste Teil hat auch irgendwie alle Trailer bei den 25. Golden Trailer Awards, hat er auch völlig abgeräumt. Das ist jetzt für Teil 2 nicht so einfach, da nochmal so ein Schlag zu machen.
Zumal ich habe das auch bei einem privaten Filmquiz von uns quasi eine Frage darum aufgebaut und das halt auch Leuten gezeigt, die jetzt so nichts mit Horror oder Zombie zu tun haben, aber die fanden halt, auch selbst die erreicht halt dieser Trailer. Also das
ist halt der Trailer ist Hammer. Vor allen Dingen der erste Teaser, das war ja wirklich auch mal das, was ich mir eigentlich von so einem Trailer erwarte. So, ich sehe ein paar Bilder, ich habe diesen krassen Soundtrack von diesem Marschgedicht. Und sonst nichts weiter. Es ist halt so ein Teaser, ist Atmosphäre pur und das war's.
Da muss man auch einfach einen Hut ab, Sony. Also wenn da Alex Garland und Danny Boyle gar nicht selber so mit drin gesteckt haben, muss man mal sagen. Also
und,
echt ein starker Trailer.
Das fand ich sehr cool. Und
die stecken da sowieso irgendwie weniger drin, als man glaubt. Aber es ist halt Marketing. Marketing ist halt nicht unbedingt das, was die Filmemacher machen. Als ich nämlich gefragt habe, jetzt habt ihr schon 23 Jahre, sind ja schon rum. Habt ihr nicht irgendwie zwischendurch schon mal gedacht, jetzt könnten wir die 5 Jahre auch noch warten? Hat Danny Boyle halt gesagt, in seinem Alter ist er da vorsichtig. Naja. Und vor allem hat er gesagt, aber diese Zahlenspielereien, also irgendwie, Sony würde das jetzt irgendwie überall machen. Die hätten jetzt auch den Journalisten teilweise vorher nur genau 28 Minuten gezeigt und all solche Sachen. Aber da hat Danny Boyle auch so wohlwollend mit den Augen gedreht. Also das interessiert ihn alles nicht
so. Hat er sowieso ein bisschen gestichelt, glaube ich, auch bei diesem Vorab-Screening, wo nur ein paar Minuten gezeigt wurde. Das hat ihm, glaube ich, nicht so gefallen.
Auch in anderen Interviews. Ist auch irgendwie.
Ich war beim anderen Vorab-Screening, da lief der ganze Film.
Das ist gut.
Ich finde es auch immer irgendwie doof, so, weil.
Ja, das mag ich auch überhaupt nicht.
Ich weiß es noch, als wir den ersten Dune-Film, da hat man uns auch irgendwie die ersten 10 Minuten gezeigt im IMAX, so. Und ich sag so, geil, und jetzt? Jetzt ist Feierabend.
Vielen Dank.
aber es ist ja schon, also gang und gäbe, ne? Also, mittlerweile sehen wir immer häufiger eine Viertel bis 30 Minuten.
Ja, ja.
Oft auch für Interviews, dass man dann nur 30 Minuten gesehen hat. Das ist.
War bei Deadpool Wolverine auch so zum Beispiel.
Dann mache ich sie auch nicht mehr.
Ja.
Da gibt es andere Leute, die sich dann freuen. Markus.
aber das mache ich eigentlich auch nicht gerne.
Kommen wir aber nochmal zu unseren Infizierten, unseren Zombies, wie auch immer wir sie nennen wollen, zurück, weil. Das fand ich ja auch sehr, sehr spannend eigentlich, weil wir haben sie jetzt, im ersten Teil wurden sie halt gut eingeführt. Der zweite Teil hat halt nicht so viel mit denen gemacht, außer dass sie ständig irgendwie eine Obsession hatten, Leuten die Augen auszupieken mit den Daumen, was dann später von Game of Thrones übernommen wurde. Aber ich finde, was jetzt hier aus den Zombies gemacht wird, fand ich schon sehr, sehr cool. Also gerade, dass da jetzt auch offensichtlich ohne zu viel zu spoilern, so eine gewisse Art von Hierarchie irgendwie entstanden ist, die man ja vorher noch gar nicht so hatte, aber dieses Virus entwickelt sich halt auch irgendwie über diese 28 Jahre weiter. Das fand ich sehr, sehr cool. Hat mich so ein bisschen an I Am Legend erinnert. So dieses Thema, so okay, wer sind jetzt eigentlich noch die Normalen und wer sind jetzt eigentlich schon irgendwie die, die nicht mehr so in diese Welt gehören? Und das ist ja jetzt hier dann auch mehr und mehr, dass diese Infizierten da offensichtlich wie so eine, also sich weiterentwickeln.
Ja, nicht unbedingt weiter, die haben sich aufgespalten auch, ne? Also du hast ja in beide Richtungen, du hast quasi noch die Normalen, du hast diese Super-Zombies-Alpha, wo ich fand, die haben ein bisschen wenig draus gemacht, weil im Endeffekt waren das vor allen Dingen Bullet-Sponges. Also du brauchst ja, halt für normale Zombies brauchtest du einen Pfeil und für die Alphas brauchst du halt fünf.
Das ist halt so Videospiellogik, ne? So, wir brauchen den normalen Gegner und dann hast du noch den mega krassen Gegner und zwischendurch hast du noch irgendwie so ein paar.
Aber die haben als Bedrohung schon gut funktioniert, gerade in einem Setting, wo du halt immer nur so begrenzte Pfeile hast und so.
Ja. Das funktioniert. Das war halt so schön Survival-Horror pur, so, ne? So, oh nein, meine Pfeile sind alle, was mache ich denn jetzt?
Zumal die auch gut inszeniert wurden, also einfach das Stampfen allein schon von diesen Riesen.
Ja, ich fand trotzdem die anderen fast, also für mich interessanter. Also es gab ja noch diese, die sich quasi zurückentwickelt haben und die jetzt irgendwie so super fett sind und einfach so nur noch auf allen Vieren am Boden lang krabbeln und wie Schweine sich benehmen. Und wenn sie getroffen werden von Pfeilen, dann quietschen sie auch wie Schweine und sie essen eigentlich auch nur Würmer und nicht Menschen. Das fand ich mit einer der schönsten Szenen im Film, wenn dann nachts irgendwann sie schlafend vom Zombie überrascht werden und das ist halt einer von diesen fetten Zombies und der dann nicht sie beißt, sondern die Schnürsenkel.
Ja, ja.
Und man selber drauf kommen muss, dass er das jetzt mit Würmern verwechselt, weil er eine Stunde vorher Würmer gegessen hat. Finde ich sehr gut. In anderen Filmen wäre das noch groß und breit erklärt worden.
Ja, na klar.
Und hier ist das jetzt einfach nur so ein, muss man halt aufpassen, Gag. Ja. Fand ich sehr schön.
Ja, aber und da muss ich auch sagen, da sparen die auch nicht aus, ne? Also ich finde, der Film hat ja bei uns eine FSK 18.
Ja, man muss bedenken, dass die ja erst eine FSK 16 beantragt hatten, glaube ich.
Und
bei dem Film.
Das kann ich
mir jetzt auch nicht vorstellen.
Also es ist jetzt natürlich kein Splatter-Film. Ich glaube, das haben wir jetzt ja gut schon etabliert, weil wir auch viel darüber geredet haben, dass die Figuren im Vordergrund stehen. Ja. Aber ich finde so, wenn wir Kills haben, dann sind die schon ordentlich. Ich finde, die machen auch gut Spaß.
Ja, wenn du dann noch wie ich den Effekt, diesen Bullet-Time-Effekt auch noch magst, bei jedem.
Dann kriegst du halt noch das Standbild zum Kill und dann geht's gleich weiter.
Das ist ja
nur
ein halbes Standbild. Ja, also die Kamera bewegt sich ja trotzdem.
Und weil der Film macht das ja mit der ersten Szene klar. Also die erste Szene ist halt super. Ja. Da hat man halt in der Rückblende so ein Fernsehzimmer der frühen 2000er. Und die Eltern bringen immer mehr Kinder rein und parken die vorm Fernseher, wo die Teletubbies laufen. Und draußen ist immer, und das ist eigentlich so eine typische irgendwie Party-Szene, wo die Eltern draußen Party feiern und die Kinder alle da geparkt werden vor dem Fernseher. Aber es macht sich halt immer mehr Panik breit und sie müssen sich alle richtig zwingen, um überhaupt noch zu den Teletubbies zu gucken. Und in Wirklichkeit werden dann natürlich draußen schon alle abgeschlachtet und irgendwann kommen die dann auch zu den Kindern rein und die Teletubbies sind dann blutverschmiert auf dem Bildschirm.
Genau, das war auch der Einstieg, glaube ich, vom Trailer. Das ist auch sowas, auch wieder so ein grandioser Einstieg. Also gerade, ich muss ja das Klischee von dem erfüllen, aber wenn man auch noch selber Kinder hat, ist sowas immer ganz, ganz schlimm und das fand ich auch wirklich richtig auch schwer auszuhalten. Und das war aber wieder so ein richtig intensiver Einstieg, der auch mit dem.
Naja, und vor allem ein geiler Einstieg, so, ne? Der halt auch wirklich alle abholt und sagt: Ja, hier, da, Viecher sind fies und die sind, sobald du einmal gebissen bist oder irgendwie ein bisschen Körperflüssigkeit abkriegst, dann bist du zum Wut-Zombie.
Na, und der etabliert halt nochmal was im Grunde alles, was du wissen musst. Also, du meintest ja vorhin schon, man muss die ersten beiden Teile nicht gesehen haben, es knüpft halt inhaltlich jetzt auch nicht wirklich daran an. Aber das Setting ist halt irgendwie wichtig, du musst diese Grundregeln kennen und die hast du innerhalb von 5 Minuten dann wieder gerafft und dann ist alles gut. Also,
Aber ich glaube, für den zweiten, spätestens für den dritten Teil, muss man dann den ersten
das
gesehen
kann
haben.
Sein. Das kann sein. Vielleicht kommen wir dann gleich auch nochmal, weiß ich nicht, machen wir so einen kleinen.
Ja, das ist ja kein Spoiler, das haben ja jetzt alle verraten, dass er am Ende des zweiten Teils zurückkommt.
Ja, nein, nee, ach so, da über Cillian Murphy hatte ich jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das ist ja, nee, aber ich, also das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, ich finde, dieser Film ist in sich zwar auch schön abgeschlossen, er wirft aber ja trotzdem noch so viele Fragen in den Raum. So, und gerade die letzten 5 Minuten, die ich super fand, aber die tonal für mich überhaupt nicht zum Rest des Films gepasst haben, womit wir dann vielleicht wieder bei dem Experimentellen sind. Und wo ich mich jetzt wiederum frage, sind diese letzten 5 Minuten das, was ich dann vom zweiten oder vom dritten Teil auch...
Nee, vom zweiten.
Naja gut, ist halt die Frage, weil der zweite Teil heißt ja The Bone Temple. Und ich weiß nicht, da könnte man ja auch die Vorgeschichte zu Dr. Kelsen erzählen oder keine Ahnung was, aber...
Nee, das ist das Jack O'Connor und dass die alle da, dass die da größere Rollen spielen, das steht schon fest.
Ja. Also das ist halt dann so der Punkt, so es ist halt jetzt, glaube ich, diese geplante Trilogie, die muss man dann wahrscheinlich schon am Stück gucken, weil zumindest Alex Garland hat ja auch alle Drehbücher geschrieben. Mhm. Für den zweiten Teil ist dann Danny Boyle nicht bei der Regie, das ist dann Nia Da Costa, die dieses Candyman Remake gemacht hat.
Und The Marvels. Und bei The Marvels dann von den Nachträgen abgehauen ist, um das hier zu drehen.
Ja. Und
aber den dritten will er wieder machen, wenn sie denn.
Genau, den dritten will er dann wieder machen. Und der Christoph hat es ja schon gesagt, der zweite Teil kommt ja schon in einem halben Jahr,
ja, weil die haben das ja,
also im Januar, back to back gedreht. Und nicht, wir hätten 28 Monate warten sollen.
Stimmt.
Das wäre dann. Ja,
aber ich finde.
Nee, 28 Wochen. Kommt das nicht genau hin?
28 Wochen hier.
Nee, nicht ganz, oder?
Nee, doch, es sind 7 Monate tatsächlich. 28 Wochen sind doch.
Ah, na ja,
dann weil es steht so. Am Ende 28 Wochen später. Und dann kommt der Teil, der den zweiten Teil anteasert.
Na dann, vielleicht.
Aber steht nicht am Ende 28 Tage später?
Stimmt, das sind 28 Tage.
Aber trotzdem, dann kommt der zweite fängt vielleicht 28 Wochen später an. Und kommt auch 28 Wochen später.
Wer weiß. Das ist
aber halt ziemlich schnell. Also auch das ist so abgefahren, ne? Also dass sie da so viel Vertrauen reingesteckt haben, ist echt erstaunlich. Ich meine, das ist ja schon generell für die ganze Machart, wie viel Freiheiten die da gelassen haben. Und dass sie ihnen wirklich einfach zwei Teile dann gleich geben. Was ja jetzt kein, es ist ja jetzt nicht nach den ersten Teilen, die waren erfolgreich, aber es ist jetzt nicht das große Superhelden-Blockbuster-Franchise. Wo du denkst, wow, krass. Beim dritten sind sie ja noch ein bisschen zögerlich, aber das ist schon mal cool, dass sie das gemacht haben. Ich bin da halt so ein bisschen im Zwiespalt, dass wieder gleich eine Trilogie und so. Ne?
Ja.
Aber du meintest es ja auch schon, eigentlich die Geschichte, die in diesem Film erzählt wird, wird auch in dem Film mehr oder weniger abgeschlossen. Und da hast dann eben so eine Art Teaser am Ende, der sehr abgefahren ist. Und ja, das ist so, das finde ich okay. Gerade weil ich den ersten jetzt so stark fand, dass ich auch Bock auf mehr habe, dann lasse ich mir das gerne zeigen und hoffe, dass der halt ähnlich stark ist.
Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Ja.
Obwohl ich das mit dem tonal anteasern, also das ist, glaube ich, ein bisschen falsche Fährte und so. Ich mein, der Film wird jetzt nicht komplett so sein. Da brodelt ja schon irgendwas unter der Oberfläche und so. Ja. Aber das wollen wir jetzt auch nicht zu sehr. Zu den Detail gehen.
Gut, habt ihr noch was? Sonst würde ich sagen, kommen wir zur Wertung. Was gebt ihr?
Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt. Ich ich war wirklich hin und weg, eigentlich von Anfang bis Ende. Und ich muss sagen, ich finde den sogar von den dreien bisher am stärksten. Ich finde ihn noch stärker als die ersten beiden. Ich habe dem jetzt...
Sebastian macht ganz, ganz komische Gesichter.
Ja, da kannst du ja gleich deinen Senf dazugeben. Nee, ich finde, der spinnt das Szenario originell und toll weiter, was ich jetzt so nicht erwartet hatte, dass er wirklich noch so schöne Einfälle hat, dass mich das so abholt und erzählt dann einfach eine stärkere Geschichte als die ersten beiden, die mich auch emotional halt zum ersten Mal so richtig abgeholt hat, wo ich wirklich auch mit meinen Tränchen, wie gesagt, gekämpft habe und da bin ich bei 4,5 Sternen.
Mhm. Recency Bias, weil er es heute Morgen geguckt hat.
Ja, das kommt noch dazu, aber ich meine, Sebastian auch und da klingt es vielleicht ein bisschen anders.
Also ich hab den schon vor einer Woche gesehen. Ich war zwischen 3,5 und 4. Mhm. Also storytechnisch irgendwie so in dem Genre nicht wirklich was Neues mit der Ausnahme von dem Bone Temple und Ralph Fiennes. Mhm. Der Rest war so, kannte man. Aber inszenatorisch halt überragend. Deswegen war ich zwischen 3,5 und 4 und habe Markus die Wahl überlassen. Der hat sich natürlich für 4 entschieden. Deswegen hat die offizielle Filmstaatskritik 4 und deswegen muss ich auch 4 sagen.
Ja, mir geht's da ähnlich wie dir. Also ich schwanke mittlerweile halt auch zwischen 3,5 und 4. So.
Ach, jetzt doch, vorhin klang das noch. Na gut, du hast keine Wertung gesagt, du warst ein bisschen, wie du gesagt hast, du warst ein bisschen, du wusstest, was du sagen willst.
Also das ist halt das, was mich manchmal halt so ärgert. Wie gesagt, wir haben ihn heute früh erst gesehen. Ich musste dann schon das YouTube-Video aufnehmen. Ja. Jetzt sitzen wir schon im Podcast, damit es dann morgen auch rauskommt. Und das ist halt so. Ey, ich meine, also ich erlebe das häufiger, als ich hier Bo is Afraid, den letzten Ari Aster-Film geguckt, da hättest du mich mal nach dem Kinobesuch hören sollen, dass ich geflucht habe, was für ein Scheiß das ist und so. Und dann hatte ich aber irgendwie so ein Wochenende Zeit, so diesen Film nochmal so durch den Kopf gehen zu lassen und bin dann halt wirklich so zu diesem Punkt gekommen, nee, sorry, ich fand den geil. So,
der gerade ist bei zwar, so einem Film tun ist, sich auch keinen Gefallen, wenn sie danach gleich
total weird und so. Und deswegen glaube ich halt auch bei dem Film jetzt, das ist ja das, was ich vorhin schon meinte, dass wenn ich mir den jetzt irgendwie nochmal ein zweites Mal anschaue, einfach weil ich dann halt vorbereitet bin, lande ich wahrscheinlich auch eher bei 4, vielleicht auch bei 4,5. Einfach weil das, ja, hat mich irgendwie dann doch so ein bisschen unerwartet getroffen, was da so alles auf mich zukommt, auch wenn ich die Filme von Danny Boyle ja eigentlich kenne und weiß, was da so auf einen zukommt, aber dann wiederum, so viel Neues ist dann halt letztendlich auch nicht drin, das, was Christoph ja eben schon meinte, ne? Deswegen, ja, 3,5 Tendenz zu 4 würde ich auf jeden Fall auch geben. Und ich bin auch gespannt, was sie mit dann dem zweiten Teil Bone Temple machen. Und wenn sie dann noch einen dritten Teil hinkriegen, warum nicht auch das?
Das ist eigentlich sicher. Ja, also, ne? Die Eröffnungswochenendenprognosen sind so hoch, dass alles
klar. Okay. Ich denke auch, na, ja. Und wie gesagt, Alex Garland ist sowieso ein guter. Und wenn von dem alle Drehbücher stammen, dann habe ich da auch Vertrauen drin, dass das insgesamt dann bestimmt auch was Cooles wird, einfach als Gesamtwerk.
Gut. Damit haben wir es durch. Vielen Dank, Markus.
Ja, sehr gern.
Ich sehe jetzt erst Last of Us Shirt.
Ich habe mich halbwegs passend angezogen. Das zombigste Shirt, was ich hatte.
Vielen Dank, Christoph, der das Boss-Shirt anhat. Das ist natürlich
wie immer. Das geht auch passt. Immer.
Nein, ja. Da steht halt, mit jeder weiß, was die Sache ist. Like a boss. Genau. Und vielen Dank an alle da draußen fürs fleißige Zuhören bei unserem Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und ich glaube, dann geht es um Rennfahrer. Mhm. Dann machen wir
Und danach geht es um Dinos?
Danach geht es um Dinos.
Und also um Mädchen auch noch in der Woche. Da gibt es dann zwei.
Ah ja, oh stimmt, ja. Dann gibt es Mädchen und Dinos. Mhm. Ganz wilde Mischung. Und ja, das war's. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt, schreibt einfach an leinwandliebe@filmstarts.de. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.